Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kommittwoch, der Podcast für alle, die etwas bewegen wollen. Mein heutiger Gast ist Kai Ziesmann. Er engagiert sich ehrenamtlich als Erlebnisbuchbinder an Schulen. Kai selbst hat erlebt, wie es ist, mit Schwierigkeiten in der Schule umzugehen und wie wichtig es ist, dass jemand an dich glaubt. Genau das gibt er heute in seinem Ehrenamt weiter, vor allem durch Geschichten oder, wie er sagen würde, durch Blickwinkelveränderungen. Wie es dazu kam und wie er jungen Menschen dabei hilft, ihren eigenen Weg zu finden, jenseits von Notendruck, perfekten Lebensläufen oder vorgefertigten Berufswegen, das erfährst du in dieser Folge. Ich bin mir sicher, auch du wirst nach diesem Gespräch den einen oder anderen Blickwinkel verändern. Jetzt wünsche ich dir ganz viel Freude mit dieser Episode.
Ich glaube ja, dass du ein sehr, sehr wichtiges Ehrenamt bedienst und ich glaube auch, dass das wirklich zum Nachmachen animieren kann und soll im Idealfall. Und vielleicht magst du uns mal erzählen, wie du zu dem Ehrenamt gekommen bist, dass du Jugendlichen bei der Suche nach dem richtigen Beruf oder überhaupt nach beruflichen Möglichkeiten und Optionen hilfst und das Ganze ja auch in Schulen machst.
Ja, wie soll ich das am besten erklären? Also das war schon eine lustige Geschichte, weil es passiert auf der Vatertagstour. Wir fahren dann immer mit Freunden und vom Kumpel, die Frau ist Lehrerin an der Schule und wir kamen so ins Gespräch auf dem Fahrrad so nebeneinander und haben uns unterhalten und dann sagt sie, du musst unbedingt mal zu uns an die Schule kommen und so ein bisschen, ja, auch Motivation, die wissen gar nicht, was sie machen sollen und allem drum und dran. Und ich so, was soll ich denn da machen? Ne? Und sie so, ja, so was du mit mir auch so besprichst und wie du das machst und so, das ist echt super und das finde ich total toll. Ja, und so ist das Ganze entstanden und dann habe ich mir einen Kopf gemacht, was ich denn mit denen machen kann. Also wir haben beide mal auch die Köpfe zusammengesteckt. Sie hat mir gesagt, was sie sich vorstellt, was sie sich vorstellen kann und ich habe mir dann so ein paar Sachen einfallen lassen, was ich denn da mit den jungen Menschen machen kann. So ist das Ganze entstanden.
Das heißt, es war gar kein bewusstes Ehrenamt, sondern eher durch den Zufall sozusagen.
Ja, also in dem Fall definitiv. Ich arbeite ja sowieso auch als Berufspädagoge mit jungen Menschen oder habe mit jungen Menschen viel zusammengearbeitet. Und daher war es jetzt, dass ich keine Berührungsängste dazu hatte. Aber die Idee, den Erlebnisbuchbinder zu machen, der ist ja auch erst später entstanden, aber die Idee, an Schulen zu gehen, ist dadurch entstanden. Also in dem Bereich, ne? So, was ich jetzt mache als Ehrenamt.
Das könnte ja erstmal ein bisschen verwirrend sein, wenn man den Begriff Erlebnisbuchbinder hört. Also so ging es mir zumindest am Anfang. Ich dachte, du bist klassischer Buchbinder und du schreibst vielleicht aber selber Geschichten, so Abenteuergeschichten, Erlebnisse und dann ja, fügst du das halt zu einem Buch zusammen und veröffentlichst das. Und das stimmt ja so nicht so ganz. Vielleicht kannst du uns noch mal mitnehmen in den Erlebnisbuchbinder, wie das entstanden ist oder wie es dazu kam.
Ja, ich habe dann auch angefangen, an einer Förderschule das zu machen. Da ich schon immer so kleine Kurzgeschichten geschrieben habe, habe ich angefangen, kleine Geschichten zu schreiben, wo es ein bisschen um Blickwinkelveränderung geht. Weil ich einfach auch finde, dass wir viel zu schnell urteilen, viel zu schnell uns eine Meinung bilden. Und ich wollte einfach den jungen Menschen was mitgeben, dass sie eben halt nicht einfach mal so schnell. Und das war natürlich, passierte als erstes bei Menschen mit geistiger Behinderung. Und die haben dann irgendwann mal zu mir gesagt, Herr Ziesmann, haben Sie das wirklich alles erlebt? Und da habe ich gesagt, ja, also die Geschichten sind schon so wahre Erlebnisse, aber ich schreibe dann eben halt so die anderen Blickwinkel dazu. Ne? Diese habe ich selber so gar nicht erlebt. Aber so. Und dann hat er eben halt zu mir gesagt, Sie müssen mal Ihre Erlebnisse in ein Buch binden. Und so ist der Erlebnisbuchbinder entstanden. Ja, von Menschen mit Handicap und da bin ich heute noch stolz drauf, dass ich diesen Titel verliehen bekommen habe von diesen jungen Menschen.
Kannst du auch sein, ist ja, soweit ich weiß, auch einmalig. Wenn wir ein bisschen näher ins Ehrenamt reinschauen und da mal ein bisschen reinzoomen in so eine Stunde, wenn du in eine Schule gehst, vielleicht kannst du es wirklich mal pragmatisch mitnehmen. Was machst du mit den Schülern? Wie fängt vielleicht so eine Stunde an? Was an Beispielen, was kannst du uns vielleicht verraten?
Naja, ich kann eigentlich schon mal von vorne anfangen, ne? Also ich stelle mich erstmal vor und fange da eigentlich auch in der Schule bei mir an, ja, dass ich es sehr schwer hatte in der Schule, dass ich viele Probleme hatte, dass sich Sachen wie meine Legasthenie erst später herausgestellt hat, also nach der Schule, was natürlich nicht förderlich war in der Schule. Ich hatte immer Probleme in Deutsch, das erzähle ich, und dass ich heute eben halt Berufspädagoge bin, dass ich mehrere Ausbildungen gemacht habe, um überhaupt meinen Weg zu finden. Ja, und denen einfach zu zeigen, ja, das ist alles nicht immer so einfach und manchmal wird das auch schwer, ne? Wenn ich sagen würde, ja, ist alles super gelaufen, dann würden die mir das auch, glaube ich, nicht abnehmen, was ich mit ihnen mache, ne? Also die merken, oh, da ist jemand, der hat das auch nicht so einfach gehabt, und das ist eben halt so der erste Schritt. Und dann fange ich eben halt auch an und dann sitze ich eben halt oder stehe im Unterricht und frage die, wer ist schlecht in Deutsch, und hebe meinen Arm. Im Gegenzug mache ich aber auch das Gleiche und sage, wer ist gut in Mathe, und hebe meinen Arm. Da passiert natürlich da oben im Kopf so die ersten Gedanken, der war schlecht in Deutsch und gut in Mathe, ich bin schlecht in Geschichte und gut in Physik, was weiß ich auch immer. Aus dem ist ja auch was geworden. Die gucken dann schon eher oder hängen mir dann eher an den Lippen, ne? Es sind so kleine Bausteine. Ich mache dann eine Matheaufgabe mit, die nicht so gut sind in Mathe, und die sagen dann am Ende immer, ja, hätte man mir das so erklärt, dann hätte ich das auch verstanden. Da sind natürlich kleine Tricks dabei, der sagt, darum geht's gar nicht, dass du das jetzt verstanden hast, sondern dass ich es dir so erklärt habe, dass du es verstehst. Mhm. Ja, und das baut sich immer mehr auf in diesem ganzen Unterricht, den ich mit denen mache. Das sind alles so kleine Bausteine, die ineinander fassen. Und dann kommen natürlich Fragen, die sie stellen und sagen, ja, was kann ich tun? Ich mache dann zum Beispiel später, frage ich die immer, wer ihr Superstar ist. Dann erzählen sie mir von irgendwelchen Fußballern, von irgendwelchen Models, und dann kommen sie, diese Influencer. Ja, ganz wichtiges Thema heutzutage, gab es ja zu unserer Zeit nicht, denn werden wir wahrscheinlich auch die Hand heben, dass wir irgendwelche Influencer gut finden. Und dann frage ich die immer, wollt ihr denn mal hören, wer mein Superstar ist? Und dann sagen die natürlich, ja. Neugierig sind sie dann natürlich schon, ne? Weil das ist Licht in der Natur des Menschen. Und dann sage ich immer, mein Onkel, der musste im ganzen Leben nicht arbeiten. Und dann hörst du die, also, das will ich auch. Wie hat er das denn gemacht? Ne, die denken jetzt, ja, der konnte irgendwo abschillen. Und dann habe ich gesagt, der war Tischler. Und wenn du dem heute, der ist 80 Jahre alt, wenn du dem ein Stück Holz in die Hand drückst, leuchten seine Augen immer noch. Der weiß sofort, was er daraus machen kann und allem drum dran. Und dann, wie soll ich das sagen? Dann kommen so als erstes, ja, und wo findet man das? Oder wie findet man das? Oder, das möchte ich auch. Und dann habe ich so den ersten Ansatz, wo ich dann eben halt mal gucken kann, ne, wo wir eben halt so bestimmte Sachen machen, wie, wo sind denn deine Stärken? Ja, weil am Anfang sind die Stärken dann so, ja, ich bin gut in Mathe, ich bin gut in Englisch, ich bin gut in Sport, ich bin gut in Musik oder Physik oder was auch immer. Und nachher kommt so, ja, bin gut in Kommunikation, und dann gucken wir halt mal, welche Berufe denn, wo ich eben halt stark sein muss in der Kommunikation. Und dann knien die sich immer mehr da rein. Ja? Also so wächst das nach und nach. so in kleinen Bausteinen. Ich habe jetzt mal 2, 3 Sachen gesagt. Ich hoffe, das reicht erstmal.
Ja, na klar. Das heißt, du musst ja auch up to date bleiben eigentlich, ne? So, weil es erschließen sich ja auch neue Berufsfelder, die vielleicht auf den einen oder anderen passen würde. Ich meine, wir machen gerade einen Podcast, ne? Und es gibt ja mittlerweile Menschen, die als Service anbieten, die Nachbereitung oder Nachproduktion von einem Podcast zu machen. Den Beruf hätte es ja, oder den Job hätte es ja vor vielen, vielen Jahren einfach überhaupt noch nicht gegeben.
Nein, also es ist gar nicht möglich, alle zu kennen. Allein in der dualen Ausbildung sind es, glaube ich, momentan 346 oder 42, müsste ich lügen. Die kannst du nicht alle wissen. Und es geht auch in meinem Bereich nicht darum, den Job auf die zuzuschneiden oder zu sagen, Mensch, du musst das und das machen, weil ich möchte einfach was in ihnen wecken, dass sie selber danach suchen. Und ich glaube, das ist viel, viel besser, als wenn ich ihnen sage, Mensch, du bist so wie du hier schnackst und so, du bist ja echt ein Kaufmann. Ne? Nein, da müssen die selber drauf kommen, weil wir werden belehrt. Ja, wir kommen auf die Welt und werden von unseren Eltern belehrt, wir werden von unseren Lehrern belehrt, wir werden von unseren Ausbildern belehrt. Also, und wer will belehrt werden? Welcher Erwachsene möchte das? Nein, und wenn wir selber darauf stoßen, dann ist das unsere Entscheidung, dann wächst das und dieses Gefühl möchte ich Ihnen geben und ich glaube, das ist eine viel bessere Lösung, als zu sagen, weil es so ist.
Absolut, absolut. Und ich finde halt, also ich kenne es halt von mir früher sozusagen, da gab es dann halt auch einfach so ein, ja, wie nennt man das, Berufsbuch, sage ich mal, wo zig Berufe drin standen, was man studieren kann, was man an Ausbildung machen kann, so, ne? Und dann hat man es so durchgeblättert, aber man stand eigentlich vor leeren Seiten am Ende des Tages, weil man sich seiner eigenen Stärken und seinem eigenen Potenzial halt in der Pubertät, finde ich, noch gar nicht bewusst ist. Und ich hätte mir gewünscht, dass es jemanden wie dich gibt, der einen da so ein bisschen die richtigen Fragen stellt, um so ein bisschen selber auf eine Lösung zu kommen und zu gucken, hey, wo ist denn meine Leidenschaft? Was sind meine Stärken? Was macht mir wirklich Spaß? Wo vergesse ich vielleicht die Zeit dabei, ne? Und deswegen finde ich das so gut, was du machst, einfach auch den Ansatz, in die Klassen zu gehen, in die Schulen zu gehen, den Kontakt zu den Jugendlichen zu nehmen. Also ich als Beispiel habe eigentlich gar keinen Kontakt zu Jugendlichen, so, ne? Also von Freunden, die Kinder, die sind irgendwie zu klein, die sind halt Grundschule sozusagen, die müssen sich jetzt noch nicht mit Berufsthemen oder beruflicher Orientierung auseinandersetzen. Und deswegen finde ich es sehr, sehr cool, was du da machst. Und wie reagieren denn die Lehrer oder die, ja, Eltern vielleicht auch darauf?
Ich sage immer so, das sind persönliche Einblicke beziehungsweise Einblicke, die eher subjektiv sind, ne? Weil du natürlich nicht von jedem Schüler, von jedem Eltern, von jedem Lehrer ein Feedback bekommst. Manche Lehrer laden einen auch nicht wieder ein, weil ja, die haben eine andere Vorstellung davon. Ja, ist halt so, aber es gibt eben halt viele gerade, und das hat nichts damit zu tun mit dem Alter, aber Lehrer, die offen sind für neue Dinge, ja, egal welches Alter, die laden einen immer wieder ein. Andere Klassen, ich habe angefangen mit der 6. Klasse, wo ich erstmal gedacht habe, oh, ist das nicht zu früh?
Ja. War jetzt auch so mein erster Impuls. Ist das nicht ein bisschen jung?
Ja, die sind so 11 Jahre alt. Nein, ich glaube es nicht. Und man merkt es eben halt den Kids auch an, weil sie, ich glaube, viel, viel weiter sind, als wir es damals waren und sich mit solchen Sachen auch beschäftigen. Das heißt nicht, dass sie jetzt wissen nach dem Unterricht, oh, ich werde jetzt Tischler, sondern die fangen an, damit sich zu beschäftigen, was sind denn so ihre Soft Skills, was sind denn so ihre Stärken, welche Fähigkeiten haben sie auch, sind sie handwerklich so ein bisschen begabt, weil ich mache das natürlich alles so ein bisschen runtergebrochen mit 11-Jährigen in der 6. Klasse und da muss ich ganz ehrlich sagen, da ist dann schon Interesse, weil sie plötzlich sehen, ja, Schule, Zeugnisse, Zensuren sind nicht alles, sondern eben halt auch andere Dinge und damit beschäftigen sie sich dann auch Und da kriege ich auch mal so ein Feedback von Lehrern, die dann darauf ich sag mal, WAT, ne, im Unterricht das auch nochmal besprechen, dann so auch ein paar Tage später. Das, ne, und da gibt es dann immer nochmal viele Fragen und ne, kommt der nochmal wieder, ich habe noch ganz viele Fragen oder können Sie das beantworten? Und dann kriege ich manchmal auch Fragen geschickt von den Lehrern noch, von den Schülern, die ich dann mal schnell so per E-Mail nochmal beantworte. Ich finde es einfach auch schön, dass Kinder in diesem Alter schon anfangen, sich mal mit sich selber auseinanderzusetzen. Ich mache ja keine Berufsorientierung in dem Sinne, sondern es ist schon auch eine Art Persönlichkeitsentwicklung. Wenn man sich mit den eigenen Stärken auseinandersetzt, glaube ich, das kann nicht früh genug sein.
Ja, und das öffnet halt die Perspektiven einfach, ne? Wie du sagst, es gibt halt unterschiedliche Blickwinkel, wie man auf eine Sache schauen kann, sei es das Beispiel, was du angebracht hast, eine Matheaufgabe oder irgendwas oder ein Gedicht zu interpretieren. Es gibt halt unwahrscheinlich viele Möglichkeiten, weil wir alle individuell sind und so sind ja auch die Stärken jedes Einzelnen unterschiedlich und sich dessen bewusst zu werden, gerade finde ich in der Jugend. Also auch da spreche ich eher wieder aus eigener Erfahrung. Man hat ja da andere Themen. Man, ne, man will irgendwie Anerkennung, man will zugehörig zu seiner Clique oder so sein, zu seiner Gruppe. Man interessiert sich für Musik, Sport, was auch immer und absolviert einfach so die Schule. Und wenn dann halt jemand mal in die Schule kommt und sagt, hey, sich wirklich mit dir als Individuum zu beschäftigt, ist das ja eine ganz andere Hausnummer, weil das macht ja kein Lehrer in der Regel. Die ziehen ja ihren Stoff durch, sage ich jetzt mal so. Und was jetzt aber mit dem Individuum ist, ist eigentlich fast egal, ne? Ob der hinten runterfällt oder nicht. Es gibt natürlich solche und solche Lehrer, ganz klar. Aber vielleicht kannst du noch mal was aus deiner eigenen Erfahrung, aus deinem eigenen Leben berichten, gerade was die Legasthenie angeht, weil das ja auch eine Lese-Rechtschreibschwäche ist, mit der du da zu kämpfen hattest. Wie du vorhin gesagt hast, wurde nicht sofort erkannt, erst später. Wie bist du damit in der Schule oder in der Schulzeit umgegangen?
Schwer. Also wirklich, das zieht einen auch runter, das frustriert einen. Also ein einzelnes Fach kann dich wirklich so frustrieren, dass du ja auch in anderen Fächern leidest. Und das stört natürlich keinen. Ne? Es stört keinen, dass man von Mathe 1 auf Mathe 3 geht. Weil solange man Durchschnitt ist, ist ja alles gut. Ja, es wird dann immer auf dieser Schwäche herumgeritten. Ja, ich muss allerdings sagen, ich hatte einen guten Deutschlehrer. Weil ich war auch in seiner Theater-AG, ich bin an die Schule gekommen und dann wollte er mich gleich fürs fliegende Klassenzimmer von Erich Kästner haben. Und dann habe ich mich da breitschlagen lassen und das war für mich sicherlich auch positiv, weil wir brauchen nicht drüber reden, objektive Benotung gibt es nicht. Und so habe ich es eben halt häufig geschafft, von einer 5 auf eine 4 im Abschlusszeugnis zu kommen, so dass ich dann eben halt immer wieder weiter versetzt worden bin. Ich habe da trotzdem sehr drunter gelitten, weil es eben halt auch das Selbstbewusstsein, das Selbstwertgefühl doch irgendwie zerstört. Also wirklich, das ist vielleicht hart ausgedrückt, das ist aber so, weil du glaubst nicht mehr an dich selber.
Und du ziehst dich vielleicht auch zurück, oder? Also da ist ja dann vielleicht auch, oder hattest du Personen, die dich so ein bisschen mitgezogen haben dann?
Ja, natürlich. Ich hatte ein gutes Zuhause, das wichtig war. Trotzdem gibt's auch eine andere Reaktion, die heißt Rebellion. Ja, also ich habe in vielen Sachen auch rebelliert. Also ich habe meinem Mathelehrer gesagt, wenn sie gut wären in Mathematik, ja, dann hätten wären sie nicht Mathelehrer geworden. Ist natürlich
ein guter Ansatz, ja, sollte man darüber nachdenken.
Hat man natürlich so seine Probleme. Und weil, ich sage jetzt mal, dieser Lehrer war auch nicht kritikfähig. Ja, also der hat mir das dann auch zu spüren gegeben. So, und das sind natürlich Sachen, die einen persönlich betreffen, die man auch nie mehr ablegt, die einen dann auch geprägt haben. So, ich habe meinen Weg gemacht im Leben, das muss man ja auch mal dazu sagen. Und wenn du deinen Weg machst, deinen Weg gehst und der positiv im beruflichen Leben, auch wenn mit Umwegen, kommst du vielleicht irgendwann an den Punkt und zu sagen, sei du derjenige, der anderen zeigt, Gutes zu tun, was das bewirken kann bei Menschen. Und ich glaube, es ist einfach heutzutage ja nicht mehr so wirklich häufig, dass man ja Gutes tut. Also das hört sich vielleicht auch ein bisschen hart an, aber ich gebe das, was ich im Leben positiv gestalten konnte, anderen Menschen an die Hand, weil das wird, auch wenn ich denen das erzähle, nicht jeder schaffen. Aber vielleicht der eine oder andere, dem es eben halt in der Schule nicht so gut ging, der vielleicht nicht so ein tolles Zeugnis nach Hause gebracht hat, dass der trotzdem irgendwo noch an sich glaubt oder vielleicht sich an mich erinnert, wenn er aus der Schule kommt und dann nochmal angreift. Vielleicht hat er einen guten Ausbilder, so wie ich das hatte, ja, der ihn dann eben halt auch nach vorne katapultiert, dem ihm Mut macht, ja, seinen eigenen Weg zu gehen.
Es ist eine Chance, es ist eine Option, die du ja aufzeigst, ne? Und da ist es ja auch immer gut, die richtigen Fragen zu stellen. Gab es denn irgendwie einen Moment, wo du Fragen gestellt hast und dann irgendwie so ein, weiß ich nicht, ein Funke übergesprungen ist von jemandem, wo du gemerkt hast, boah, das kam jetzt richtig bei dem an, da hat es richtig Klick gemacht im Kopf? Hast du da vielleicht eine Geschichte für uns?
Ja, da fällt mir immer eine Geschichte ein. Ich bin mal durch Cottbus, durch die Fußgängerzone gegangen und dann kam ein junges Mädchen auf mich zu und wackelte so mit den Armen, als wenn sie fliegen könnte oder abheben wollte. Ich habe erst natürlich gedacht, so, oh Gott, oh Gott. Und dann sagte sie immer, ich bin eine Biene, ich bin eine Biene, und kam auf mich zu. Und dann wusste ich natürlich, die habe ich mal im Unterricht gehabt. Aber ich hatte mittlerweile so viele Schüler, da kannst du dir natürlich auch nicht jedes Gesicht merken. Und das war dann 5,5 Jahre her, als ich die getroffen habe, also wo sie das mit mir erlebt hat. Und die konnte sich wirklich an alles erinnern, oder ich sag mal einen Großteil erinnern, was wir alles gemacht haben und allem drum und dran. Und diese Geschichte mit der Fliege und der Biene ist bei ihr so hängen geblieben, dass sie dafür gekämpft hat, und sie hat eine Ausbildung, oder sie war damals dann in der Ausbildung zur Altenpflegerin und hat sich nochmal so toll bei mir bedankt. Ja, weil diese Geschichte einfach, sie wollte ein guter Mensch werden, also das Gute sehen und allem drum dran. Und das hat sie dahin gebracht, was sie jetzt mit, ich sag mal, Herzblut auch macht, ja, mit richtig, mit viel Herz, diesen Job auszuüben oder diese Ausbildung zu machen. Und das hat mich schon berührt, also wirklich berührt, wo ich gesagt habe, wow, das ist das, was ich wollte.
Und das motiviert dich ja auch wahrscheinlich, da weiterzumachen, oder?
Definitiv. Ich mache es immer noch. Sicherlich ist es momentan beruflich ein bisschen schwieriger, weil man muss auch die Zeit haben. Und wie wir ja auch vorab gesprochen haben, habe ich ja noch ein zweites Ehrenamt, und das auch Zeit in Anspruch nimmt. Aber ich nehme mir trotzdem immer noch die Zeit, und mir bringt das unheimlich Spaß. Und ich habe da sehr, sehr viel Freude dran, weil ich eben halt weiß, ich erreiche Menschen. Ich erreiche junge Menschen, und der eine oder andere ergreift diese Chance.
Und ich finde, du erreichst nicht nur die Menschen, sondern du bekommst ja unheimlich viel zurück an Wissen, was die Jugend gerade braucht oder wo die Probleme sind. Also jetzt alleine gesellschaftspolitisch gesehen, ne? Also ich finde, jemand, der in der Schule ist, sei es jetzt der, ich sag jetzt mal, reguläre Lehrer oder Lehrerin, und dann eben Besucher wie du, die ja da viel mehr von den Klassen beziehungsweise von den Jugendlichen mitbekommen. Also bei uns war es auch früher immer so, wenn dann irgendwie, weiß ich nicht, jemand, der ein Referendariat gemacht hat, in die Klasse kam für eine gewisse Zeit, oder wenn man irgendwie eine Projektwoche hatte oder so, das war dann so außer der Reihe, außer des normalen Lehrplans, und das war eigentlich immer die spannendste Zeit, weil es eben für Abwechslung gesorgt hat. Was würdest du sagen, was sind denn heute die Wünsche von den Jugendlichen in Bezug auf Berufsfindung, auf das Potenzial, auf vielleicht auch den Blick gerade auf die Gesellschaft, auf die Probleme in der Gesellschaft oder Herausforderungen? Was nimmst du da wahr, wenn du in den Klassen unterwegs bist?
Also ich muss ganz ehrlich sagen, also wenn wenn ich dann höre, es gibt ja viele, die schon wissen, was sie werden wollen. Also es ist ja nicht so, dass alle orientierungslos durch die, es gibt viele, die das schon wissen oder zumindest die Richtung wissen, je nach Klasse oder Klassenstufe. Und ich muss ganz ehrlich sagen, die sind nicht anders wie wir. Also da sind Kaufleute bei, da sind Krankenschwestern dabei, das sind Leute, die studieren wollen, da gibt's eben halt auch Leute, die, ich sag mal, auch Jura studieren wollen. Ja, und wenn ich jetzt mal zurückblicke und gucke, wer bei mir alles in der Klasse war und was aus denen geworden ist, das sind keine anderen Berufswünsche, wie wir damals hatten.
Auch nicht andere Ängste?
Doch. Und die gibt's definitiv. Das hat natürlich auch viel mit, ich sag jetzt mal, der digitalen Welt auch zu tun. Mobbing ist natürlich ein großes Thema an Schulen. Ich war mal an der Schule, ich habe jetzt schon wieder eine Geschichte, ich war mal an der Schule, da ging es eben halt auch um Mobbing. Und da war eine 6. Klasse, 11-jähriges Mädchen, hat sich gemeldet und darf ich Sie mal was fragen? Ich sage, ja, dafür bin ich ja da. Und dann sagte sie, wir hören immer die Erwachsenen und diese Erwachsenen sagen dann immer oder beleidigen, beschimpfen, bedrohen, ja, ein Mädchen, was sich dafür einsetzt, was Erwachsene beschlossen haben in Paris, ja, und die wird richtig fertig gemacht, ja. Wenn wir hier aber an der Schule einen Mobbingfall haben, ja, dann sagen die gleichen Erwachsenen, wie kann denn sowas passieren? Und diese Verbindung, diese Reflexion, was junge Menschen plötzlich an Gedanken haben, die jetzt vielleicht auch nicht positiv sind, ja, auf der einen Seite schon, weil sie das wahrnehmen, aber sie kriegen nicht die Antworten, die sie eigentlich bräuchten, weil, ich sag mal, die Eltern oder die Lehrer oder eben halt die Erwachsenen, die dann eben halt an die Schule kommen und sich darüber beschweren, dass so ein Fall passiert ist, sich selber nicht reflektieren können und eine 11-Jährige das tut, dann steht man schon manchmal da und ist echt sprachlos. Ich bin dann natürlich darauf eingegangen und habe gesagt, dass das ganz wichtig ist. Und das habe ich auch an die ganze Klasse gerichtet. Ja, aber es ist eben halt wirklich sehr, sehr traurig, dass so ein Mädchen 11 Jahre vielleicht auch im Regen stehen gelassen wird, weil sie solche Gedanken hat und diese Verbindung auch herstellt. Also das ist jetzt vielleicht eine Ausnahme, ich weiß es nicht. Aber der entscheidende Punkt ist, unsere Kinder haben ganz wichtige und tolle Gedanken und Ahnungen dran und möchten auch gerne ernst genommen werden. Aber so ein 11-jähriges Mädchen wird, sage ich jetzt in Anführungsstrichen, häufig nicht ernst genommen von Erwachsenen. Ja, selbst von Eltern. Ne? Ja, ja, lass uns das mal machen. Ne? Wir wissen schon, was wir tun. So auf die Art, ne? So wird man ja behandelt. Und ich glaube, in all den Jahren, die ich das jetzt schon mache, ist das Wichtigste, dass wir den Kindern zuhören und dass wir sie ernst nehmen. Wirklich ernst nehmen. Weil dann kommt da auch was zurück. Und dieses Zurück, wovon du vorhin auch geredet hast, ist ja nicht einfach immer nur dieses Dankbare, ne, dass sie mir dankbar sind, sondern dass sie eben halt auch wirklich tolle Gedanken haben, wo sie Verbindungen schaffen, die viele Erwachsene gar nicht schaffen. Und da bin ich so dankbar drüber, dass es diese Kinder gibt. Das versuche ich natürlich auch in dieser Klasse zu vermitteln, dass ihr darüber nachdenken sollt, euch auch mal selber reflektieren sollt. Was macht ihr und was macht ihr falsch? Es geht nicht um falsch und richtig, aber dass sie es überhaupt machen, diese Blickwinkelveränderung, dass diese vorankommt. Deswegen schreibe ich diese Geschichten. Ja, ich hab in der 10. Klasse eine Geschichte gemacht, die ist richtig hart. Ja, das geht da um mehrere Tote und allem drum und dran. Und die berührt, die geht richtig unter die Haut. Das ist also für manche echt schwer, auch in der 10. Klasse. Aber die merken plötzlich, ja, dass sie nach dem ersten Abschnitt eine ganz falsche falsches Urteil getroffen haben. Und viel zu schnell, ne? Weil wir diskutieren das ja und dann geht das hin und her. Und wenn Sie denn die zweite Sicht, also die zweite Seite sehen, dann sagen Sie, ja, ne, vielleicht denn doch nicht so ganz. Und ne, und das sind eben halt so Punkte, wo die Kids dann merken, genau darum geht das. Urteilt nicht so schnell.
Und es ist halt auch eine Entwicklung, ne? Also wie du sagst, es hat halt was mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun und nicht nur mit Pädagogik sozusagen alleine, sondern es zeigt wirklich, dass man eine Situation hat, die von unterschiedlichen Blickwinkeln, von unterschiedlichen Perspektiven beleuchten kann, betrachten kann, dass jeder unterschiedliche Voraussetzungen auch hat. Und es wird eben, wie du sagst, das eigene Denken angeregt. Ich glaube, du hast mal gesagt, ich glaube, es war in einem anderen Interview oder ich habe es gelesen irgendwo, dass man heute sich ja Wissen überall ja anlesen kann. Ja, also man muss ja das eigentlich das, ich sag jetzt mal, das Allgemeinwissen muss man ja fast niemand mehr beibringen, weil das überall verfügbar ist und man an jeder Straßenecke bekommt, sozusagen. Aber das, was du machst in dem Ehrenamt, ist ja wirklich das Herauskitzeln, was in ihnen steckt, sie ernst nehmen, wie du gesagt hast, zuzuhören und auch selber Lösungen zu finden. Und das ist, wie gesagt, so ein großes Entwicklungspotenzial, weil ich glaube, viele, egal ob jetzt jugendlich oder erwachsen, kommen gar nicht mehr so richtig dazu, weil immer noch viele Sachen einfach vorgesetzt werden. Und das finde ich sehr schade und umso schöner, wie gesagt, finde ich eben, was du da ehrenamtlich in den Schulklassen machst. Weil wenn das früh anfängt, kann sich das auch früh weiterentwickeln. Und ich glaube, du hast auch mal gesagt, du würdest deinem jüngeren Ich irgendwie den Ratschlag geben, dass man Fehler gern nochmal machen kann oder so ähnlich, aber lieber früher als zu spät. Vielleicht magst du das nochmal für uns ja näher beleuchten, was du damit meinst.
Also ich zitiere da mal Marlene Dietrich, die hat nämlich gesagt, wenn noch mal dein Leben nochmal von vorne beginnen würdest, was würdest du verändern? Und dann sagt sie, ich würde die gleichen Fehler machen, nur viel früher, damit ich mehr vom Leben habe. Und das ist es ja. Ne? Also ich bin ja so, wie ich jetzt bin, und das ist jeder Mensch, der ist dahin gewachsen. Und egal, an welchem Punkt er steht, ja, hat die Möglichkeit, sich jetzt nochmal weiterzuentwickeln. Ich mache das bei den Kindern immer gerne und frage sie, wie groß sie sind. Ich sag, wie lange wollt ihr denn noch wachsen oder wie lange glaubt ihr noch zu wachsen? Ja, und je nach Klasse, Stufe ist das natürlich unterschiedlich. Daher diskutieren wir gar nicht da mehr weiter. Ich sag, und dann ist euer Wachstum abgeschlossen. Und dann sage ich, es gibt aber eine Möglichkeit im Leben immer weiter zu wachsen, egal wie alt ihr seid. Und dann fragen die dir, ja, was denn? An deinen Herausforderungen, die du im Leben bestreitest? An dem, was du tust, an dem, was du für eine Ausbildung machst, Weiterbildung machst, lebenslange Lernen, ist das, was dich im Leben weiterbringt, das dich dahin führt, ja, wo es mich hingeführt hat. Die merken natürlich, ich bin total entspannt. Wenn da zwei rumquasseln, dann kommt nämlich meistens von den Lehrern, könnt ihr mal ruhig sein? Dann setze ich mich daneben. Ich sage, war das wichtig jetzt? Naja, ne? Naja, ich sage, ich war ja auch mal in der Schule. Manchmal ist es nicht so wichtig, hätte man auch in der Pause machen können. Aber so, dann merken die einfach, der meckert nicht so wie der Lehrer oder so, nicht? So, ich sehe das total entspannt und das merken die einfach. Und das ist eben halt das, was sie dann eben halt auch sagen, oh, da möchte ich auch mal hin. So, ne? So, ich weiß nicht, ich habe die Geschichte, glaube ich, auch mal erzählt und habe sie auch schon geschrieben, ich bin früher gegen den Strom geschwommen, dann bin ich mit dem Strom geschwommen und heute sitze ich am Ufer und schaue mir das Treiben an. Ja, und dann sagen die, oh, ich setze mich daneben, ich sag, das wird nichts. Und dann, wieso? Ja, weil du musst erst gegen den Strom schwimmen, dann mit dem Strom schwimmen und dann kannst du mal gucken, ob du da draußen eine Bank findest, wo du dir das Treiben anguckst.
Schönes Bild auf jeden Fall.
Ja, und das ist eben halt das, was ich auch denen vermitteln möchte, dass sie wachsen. Ja, und diesen dieses Wachstum kann ich nicht erreichen, indem ich da irgendwo immer nur mitschwimme oder immer nur gegen den Strom schwimme, sondern mein Leben verändert sich und ich muss dieses Leben einfach auch so annehmen, wie es auf mich zukommt. Ja, und ich mache da so viele Sachen. Ich sag denen auch, ja, man sagt immer manchen Menschen nach, oh, der hat ja ein leichtes Leben gehabt. Ne? Dann sage ich aber, ja, ihr seid aber nicht in den Schuhen gelaufen und ihr habt nicht sein ganzes Leben nebenher mitbekommen. Auch der hat seine Kämpfe zu führen. Ob nun innerlich oder eben halt vielleicht vor Gericht oder mit der Polizei oder was auch immer. Ja, so, und da geht es drum. Da fangen die auch wirklich an zu überlegen und sagen, ja, dann will ich auch gegen den Strom schwimmen und mit dem Strom schwimmen. Und dann eben halt, wenn ich so alt bin wie Sie, möchte ich auch auf dieser Bank sitzen. Ja, so, solche Sätze kriege ich auch. Ne? Also es ist ja nicht so, dass da nicht welche was zu sagen.
Auf jeden Fall sind wir da auch wieder bei Blickwinkelveränderung. Also ich finde es ein super schönes Bild mit dem Ufer. Und ich finde auch, je früher man damit anfängt und je früher man das quasi auch übt, auch in der Reflexion zu sein, desto besser kann man, wie gesagt, auch mit Herausforderungen im Alltag, in der Gesellschaft etc. umgehen, weil man einfach viel mehr Verständnis hat für andere Menschen, für Situationen. Und da, glaube ich, schulst du eine sehr, auch wenn es nicht Schulen vielleicht ist, ne, aber am Ende des Tages ist es das dann vielleicht doch, schulst du eine sehr wichtige Fähigkeit. Was glaubst du, welche Fähigkeiten brauchen Jugendliche heute, um in der Berufswelt ja gut Fuß fassen zu können?
Also definitiv Selbstbewusstsein und Selbstwertgefühl. Das ist aber eine Geschichte, die häufig durch die Schule verloren geht. Also das hat nichts, jetzt, ich will hier keine Lehrer bashen oder so, also kein Bashing, Lehrer-Bashing machen, sondern das hat einfach was mit dem System zu tun. Ich sage ja auch immer, Benotung ist eine objektive keine objektive Geschichte, sondern eine subjektive. Viele Schüler versuchen den Lehrer nach dem Mund zu reden, übertrieben gesagt, und haben dadurch Vorteile. Andere rebellieren, haben dadurch Nachteile. Und das kann einfach nicht sein. Und deswegen bin ich absolut gegen Noten, weil Noten über Menschen gar nichts aussagen. Wir haben viele tolle Menschen da draußen, die in der Berufswelt sich angepasst haben, obwohl sie viel mehr können. Ja. Wir reden heutzutage von Dienst nach Vorschrift oder so. Das ist Dienst nach Vorschrift, weil sie sich angepasst haben. Heute sind, wir sagen ja mal, die Out-of-the-Box-Denker sind die Genies. Ja? Und in der Schule sind sie die, ich sage ja jetzt mal, mundtot gemacht werden. Mhm. Das passt irgendwie nicht
zusammen. Oder auch belächelt werden, ne? Vielleicht nicht nur mundtot, sondern auch belächelt werden.
Ja, wir wissen heute viel, viel mehr. Wir wissen, dass Spielen, dass Emotionen viel, viel mehr schaffen zu lernen. Ja, und das ist eben halt auch ein Riesenproblem, dass ja der Unterricht immer sehr, sehr sachlich ist. Also Lehrer, die das sehr, sehr sachlich machen, als ja ein wichtiges Thema ist. Ne, das müssen sie ja jetzt lernen. Ja, aber wir lernen im hohen Alter noch durch Spielen viel, viel mehr, ja, viel, viel besser. Ja, und obwohl wir das alles wissen, obwohl wir ganz viele Studien haben, die das auch belegen und allem und dran, weigern wir uns immer noch, irgendwas zu verändern. Und das ist leider so. Ich führe das einfach weiter, auch beruflich. Aber auch viele Kollegen, die immer sagen, ah, du übertreibst das so ein bisschen mit dem Humor. Ja, aber nein, das ist aber das, was bleibt.
Das bleibt hängen, auf jeden Fall. Man erinnert sich an die Situation dann, ja.
So, und ich hatte heute wieder einen Teilnehmer, also auch ein junger Mensch noch, der so dankbar war und der sagt, sie sind so toll. So, und das ist der Unterschied. Ja, wenn ich sachlich bleibe, dann wird er nicht sich an mich erinnern und auch nicht an das, was ich ihm gesagt habe, oder ganz wenig. Und jetzt wird er sagen, oh, der Herr Ziesmann, der hat mir, was hat der denn damals noch gesagt? Ach ja, das. Ich mache jetzt auch demnächst einen neuen Beitrag bei LinkedIn. Und da geht das auch so ein bisschen darum, dass ich durch Emotionen ja nicht den Satz bekomme, oh, ich habe irgendwo gelesen, sondern das habe ich bei dem Erlebnisbuchbinder gelesen. Diese Verbindung zu schaffen. Josef Pulitzer ist ja bekannt, Pulitzer-Preis, der hat gesagt, schreibe kurz und sie werden es lesen, schreibe klar und sie werden es verstehen und schreibe bildhaft und sie werden es behalten. Und so arbeite ich auch. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und da gehören Emotionen zu, da gehören Spiele zu. Ich mache Spiele mit denen, um eben halt zu gucken, wo sind denn so die Stärken? Ne, vielleicht sieht man schon früh, da ist eine Führungskraft oder man sieht, oh Mensch, der hat eine ganz andere Denkweise, allem drum und dran. Man kann so viel erkennen, ja, aber beruflich ist da auch natürlich viel Luft nach oben in Personalabteilung zu gucken, wo sind denn die Stärken, weil keiner fängt an mit Spielen.
Und was ich auch so spannend finde, ich hatte mal eine Diskussion mit einer angehenden Lehrerin. Da war sie leider nicht so davon begeistert. Also wir stellen uns jetzt jemanden vor, der Mitte 20 ist und die ich so ein bisschen versucht habe herauszufordern, weil ich habe halt nicht so, oder ich habe so in den Raum gestellt, dass ich es ganz gut finden würde, wenn man doch auch mal zeitgemäße Sachen lehrt und diskutiert. Also eben nicht das Sachliche sozusagen, einfach nur vorbeten, 1+1=2, so nach dem Motto, ne? Sondern guckt, und das finde ich bei dir ganz schön, was du eingangs gesagt hast, auch, ne, wer ist euer Lieblingsinfluencer oder wem folgt ihr auf Instagram oder sonst wo? Das finde ich eigentlich eine super Herangehensweise, weil das ja mitten aus dem Leben halt ist. Also das ist ja wieder dieses persönliche Individuum, was dann im Vordergrund steht und was angesprochen wird und was eben aus dem eigenen Leben heraus erzählen und berichten kann. Und wenn das dann, wie du sagst, eine Verbindung schafft, eine Verknüpfung im Kopf passiert mit der Frage, mit der entsprechenden Antwort etc., bleibt das natürlich viel besser hängen und man erinnert sich ja dann auch wieder gerne an diese Momente zurück. Ich habe dazu gesagt, warum müssen manche Schüler immer noch, ich weiß nicht mehr, ging es irgendwie um Deutschunterricht, irgendwie ein Gedicht aus der Romantik lernen oder so können, ne? Das heißt ja nicht, dass ich jetzt sage, das soll abgeschafft werden, aber wie wäre es denn mal, wenn man mal einen neuzeitlichen Rap oder so von einem Songtext oder von jemandem, der gerade angesagt ist bei den Jugendlichen, wenn man das einfach mal interpretiert, sich irgendwie ja in den Lehrplan nimmt und das eben nicht nur außerhalb des normalen Lehrplans, sondern auch im Lehrplan, in den Stunden sozusagen, um es einfach greifbarer zu machen und um in der Zeit zu bleiben, in denen die Jugendlichen ja lernen und sich befinden einfach. Ne? Das finde ich einfach auch mit total wichtig. Wie siehst du das?
Ich sehe das ein bisschen unterschiedlich. Also auf der einen Seite sage ich ganz ehrlich, muss ich wissen, dass 200 vor Christus der Limes gebaut worden ist? Ist das wichtig? Also jetzt nur mal so. Auf der anderen Seite finde ich, dass junge Leute vielleicht viel besser entscheiden können, was für sie gerade wichtiger ist. Also ich glaube, wenn jemand da ist, der sich für Geschichte unheimlich interessiert, ja, dann muss ihm die Möglichkeit geschaffen werden, da tiefer einzutauchen. Weil, ich sage es einfach mal so, es geht doch nicht darum, ja, dass wir alle gleich auf dem gleichen Wissensstand sind, weil, nehmen wir uns beide, Mathe ist jetzt so mein Ding, aber wenn ich weiß nicht, wie das bei dir aussah, aber wenn ich dich jetzt frage, wie oft hast du denn im Deutschen in der Kaffeeküche mit deinen Kollegen gestanden und gesagt, Mensch, weißt du noch, hier Plusquamperfekt und so. Wichtiges Thema, reden wir heute noch in der Kaffeeküche drüber. Ja, ich habe nie wieder drüber geredet, weil ich das nicht brauchte, beziehungsweise auch nicht das Interesse hatte, weil mir Deutsch ja sowieso auf eine Art und Weise auch kaputt gemacht worden ist, weil ich eben halt nicht so gut konnte. Heute natürlich immer noch Probleme habe, aber heute ganz anders damit umgehen kann. So, aber das sind eben halt so Sachen. Und wenn mir momentan Deutsch vielleicht schlechter fehlt, aber dafür mein Interesse für Geschichte mehr ist, dann muss mir die Möglichkeit gegeben werden, mich da weiter auseinanderzusetzen. Das können wir in unserem Schulsystem nicht. Und da würde ich sagen, da müssen wir anders rangehen. Wer sagt dann überhaupt, dass wir immer gleichaltrig sein müssen? Ja, im Beruf sind wir auch nicht gleichaltrig, wenn wir in Teams arbeiten. Da können Junge von Älteren lernen, allen und dran, können was mitnehmen. So, aber
und andersherum.
Ganz genau, richtig. Und andersherum. Aber es wird überhaupt nicht auch Teamarbeit. Ich versuche auch Lehrern häufig mal mitzugeben, wie entwickelt ihr denn euer Team? Also eure Klasse als Team. Ja? Wenn ich denn mitkriege, gar nicht. Das ist alles so Alibi-Team-Building. Und das finde ich auch schade, weil das ist wichtig später. Die kommen raus und sind alles, ich sag mal, in Anführungsstrichen Einzelkämpfer. Ja? Und wir brauchen aber keine Einzelkämpfer, wir brauchen teamfähige Menschen. Es läuft leider sehr, sehr viel falsch, wenn ich es mal so ausdrücke. Die Lehrer können am wenigsten dafür, weil sie sind auch überbelastet, überfordert. Ja? Nicht nur mit den Jugendlichen manchmal, sondern eben halt auch mit der Zeit und den Möglichkeiten, die sie haben. Sie haben gar nicht die Chance, Kindern Räume zu schaffen. Aber es gibt zum Glück Schulen, wo das schon passiert, wo vieles sich schon verändert. Und ich habe die Hoffnung, dass wir in Zukunft da echt was bewegen.
Absolut. Und nicht nur die Lehrer, auch Direktoren und so weiter. Ne? Also da gibt's ja auch mittlerweile sehr fortschrittliche und sehr gutes Engagement auch. Also das soll jetzt hier auch nicht so klingen nach einem Lehrerbashing oder so, sondern es braucht halt die Gesellschaft. Es braucht die Eltern. Es braucht auch engagierte Jugendliche, glaube ich, nach wie vor, die da mit vorangehen und eben Blickwinkel aufzeigen, was sie wirklich in der Schule vielleicht auch brauchen, sich wünschen, wie sie lernen. Ich glaube, da darf man auch wieder nachfragen und dann am Ende des Tages zuhören und dann auch den Mut und den Willen haben, etwas verändern zu wollen. Und wir haben jetzt viel darüber gesprochen, wie die Jugendlichen andere Perspektiven mal einnehmen durch dein Ehrenamt. Wie behältst du denn deine Blickwinkelveränderung, sage ich mal, bei? Also wie schaffst du es, immer mal wieder die Perspektive zu wechseln? Hast du da so ein paar, weiß ich nicht, 1, 2, 3 Hands-on-Tipps für uns?
Ich kann das eigentlich gar nicht so wirklich sagen. Also jetzt natürlich achte ich, ich lese viel, ja, um eben halt auch unterschiedliche Blickwinkel zu erhaschen. Aber bei mir ist das wirklich so, manchmal ist es so ein Spruch, den ich dann eben halt in mein Bild packe bei LinkedIn, der mich dazu animiert, mir da Gedanken drüber zu machen. Ich hatte jetzt mit Sebastian Kotter Gespräch. Da ging es um Mathematik und da war so, ich sag mal, die Mengenlehre kam dann so ein bisschen vor. Und diese Mengenlehre ging so um Work-Life-Balance. Ne? Also Life, Work gehört da rein. So, aber manche nehmen diese Menge Work, die in der Menge Life ist, ja eigentlich raus, weil sie das, was sie da tun, hassen. Die drücken diese Menge immer weiter rüber, dass sie eben halt eigentlich aus dem Leben verschwindet. Und da bin ich jetzt gerade bei, mach mir mal Gedanken darüber, wie man die Mengenlehre mit diesem Thema verbinden kann, weil ich finde, ja, auf der einen Seite gehört's mit ins Leben, ja, aber weil manche die Berufung gefunden haben, so wie mein Onkel zum Beispiel.
Wollte ja, ich gerade sagen, ich habe da auch gerade den Tischler wieder im Kopf.
Genau. Aber für manche ist das nur eine Möglichkeit, das Geld zu verdienen, um das Leben einigermaßen ertragbar zu machen. Also wirklich so hart ausgedrückt. Das finde ich immer schade, wenn Menschen sagen, ja, mein Gehalt ist mein Schmerzensgeld. Weil das muss nicht sein. Ich glaube, da haben wir, wie du schon am Anfang gesagt hast, leider nicht so das mitbekommen, was ich jetzt versuche, jungen Menschen mitzugeben, dass sie viel mehr darauf achten sollten, was bringt ihnen Spaß, wo sind ihre Stärken, wo haben sie Interesse, wo haben sie Lust drauf. Ja, und da muss man sich manchmal wundern, dass plötzlich kommt, ja, eigentlich würde ich ja gerne ein Handwerk lernen. Ja, aber meine Eltern haben gesagt, da verdiene ich kein Geld mit, weil wir haben immer noch, es sind immer noch 74% aller Eltern, die Einfluss nehmen, großen Einfluss nehmen auf die Berufswahl ihrer Kinder. Dann kommen die Lehrer und dann kommt erst das Internet. Also die Kinder selber, ja, werden so beeinflusst von Erwachsenen bei der Berufsauswahl, dass wir momentan bei 30% Studienabbrecher und 30% Ausbildungsabbrüchen sind. Ja, interessiert überhaupt keinen. Ja, wir haben Menschen zwischen 25 und 64 Jahren, ja, die im Angestelltenverhältnis unterwegs sind, haben 21% keinen berufsqualifizierenden Abschluss. Das kommt nicht von ungefähr. Das ist ein Riesenproblem. Und da müssen wir dran arbeiten. Und ich versuche, meinen Teil dazu beizutragen. Keine Ahnung, ob andere das vielleicht auch machen, auf ihre Art und Weise. Vielleicht, wenn einer oder andere das hört, vielleicht hat er ja auch Lust, mal zum Erlebnisbuchbinder an der Schule zu werden.
Genau, auf jeden Fall. Ich finde es ein großartiges Vorbild, was du da bist. Ich glaube, du hast uns ganz, ganz viele Einblicke gegeben und auch einfach wirklich in die Selbstreflexion mal zu gehen. Was kann man denn für sich noch tun? Was kann man für andere tun? Was kann man Gutes tun? Ohne dem geht's einfach nicht. Und was hast du denn als wichtigste Lektion für dich gelernt aus deinem Ehrenamt?
Sei der Grund, dass Menschen wieder dran glauben, dass es Menschen gibt, die Gutes tun. Dass da draußen jemanden gibt, der Gutes tut, der ihnen auch was Gutes will. Ja, in unterschiedlichen Bereichen, also Mut zu sprechen, ja, eine Möglichkeit aufzuzeigen, eine Chance zu geben. Ja, dieser junge Mann, wovon ich gesprochen habe, da habe ich jetzt die Möglichkeit vielleicht geschaffen, er hat Mittwoch ein Vorstellungsgespräch für eine Ausbildung zum Pflegehelfer erstmal. Der hat ja nur Frust geschoben. Und ich glaube, das sind so Sachen, das ist die Lektion, die ich auch jedes Mal bekomme. Etwas Gutes zu tun, dann kommt auch was Gutes zurück. Ja, diese Dankbarkeit, die sie dir entgegenbringen, in jeglicher Art und Weise, mal mehr, mal weniger, das ist schon wirklich wichtig, auch für mich. Ja, ich habe diesen Satz mal als Kind gehört, wenn man von dieser Welt geht, sollte man Spuren hinterlassen haben. Ich werde kein Bundespräsident, ich werde auch kein Bundeskanzler, aber wenn ich in Erinnerung bleibe von jungen Menschen, dann habe ich Spuren hinterlassen.
Ähnlich wie du ja auch gesagt hast, ne, mein Deutschlehrer war mir gut gesinnt, so, den wirst du immer vor Augen haben, dessen Namen wirst du nicht vergessen. Und so trittst du ja auch in die Fußstapfen als jemand, ja, der geholfen hat, der an der Seite war von jungen Menschen und ja, dieses Ehrenamt wirklich mit viel Bewusstsein auch ausfüllt. Und deswegen von mir auch danke dafür und danke, dass du mir dieses schöne Gespräch geführt hast. Ich hoffe, wir sehen uns an der einen oder anderen Stelle doch mal wieder und bin ganz gespannt, welche Erlebnisse oder von welchen Erlebnissen du noch zukünftig berichten wirst.
Ja, ich hoffe noch von ganz vielen. So alt bin ich ja nun auch nicht, aber ich habe da noch einiges vor. Ja, nee, aber trotzdem erstmal schönen Dank, dass du mich eingeladen hast. Hat mich sehr gefreut, dabei zu sein. Und ich hoffe, dass ich mit diesem Podcast dem einen oder anderen vielleicht den Weg an die Schule geebnet habe oder beziehungsweise die Idee eingepflanzt habe.
Genau. Vielen Dank.
Ich denke, Kai hat uns sehr gut gezeigt, wie oft Schüler und Schülerinnen als Personen mit Schulnoten oder Zeugnissen gesehen werden. Aber was steckt wirklich in diesen jungen Menschen? Was wäre, wenn wir sie als Persönlichkeiten mit Talenten, Träumen und einer ganz eigenen Sicht auf die Welt sehen und diese dann auch ernst nehmen? Und was wäre, wenn wir nicht belehren, sondern begleiten und das Individuum in den Mittelpunkt stellen? Nur dann können sich doch individuelle Stärken durchsetzen und Träume wahr werden, oder? Wie siehst du das? Ich bin da ganz bei Kai. Schüler und Schülerinnen sind mehr als das, was im Zeugnis steht. Und vielleicht inspiriert dich ja auch diese Folge, deine eigene Erfahrung zu teilen. In einer Schule, in einem Verein oder in einem Gespräch mit einem jungen Menschen in deinem Umfeld. Denn eins ist klar. Eine starke Zivilgesellschaft, die Selbstverantwortung übernimmt, kann die größten Veränderungen bewirken. Wenn dir diese Folge gefallen hat, lass mir gern eine Bewertung da, abonniere den Podcast und empfehle ihn weiter. Ich danke dir fürs Zuhören. Ich freue mich auf den nächsten Kommittwoch. Alles Liebe, deine Katja.